Hey, ich bin Alex und du hörst das Staffelfinale von Hear Us Grow, die erste Startup-Doku überhaupt als Podcast. Drei Dinge musst du über dieses Format wissen. Erstens, drei Gründer erzählen einmal im Monat ganz offen von den Ups und Downs ihrer Startup-Reise und zwar offen und ehrlich. Zweitens, das Ganze machen wir über 6 Monate, also genug Zeit für die Gründer, um echte Fortschritte zu zeigen. Drittens, mein Ziel mit diesem Format ist, dass du lernst, wie es wirklich ist, ein Startup aufzubauen. So, also heute blicken wir zurück auf die letzten 4 Wochen von unseren 3 Gründerinnen und Gründern und aber auch auf die ganze Staffel, denn 6 Monate sind mit der heutigen Folge rum. Im Juni 2023 haben mir Lilith von Visual Makers, Emilia von Claire & Me und Torben von Rose erzählt, was sie erreichen wollen. Haben sie es erreicht? Haben sie es nicht erreicht? Wie haben sie sich verändert? Wie denken sie jetzt über ihre Ziele von damals? Das hörst du in dieser Folge. Genauer gesagt, hat Lilith die 500.000 Euro Umsatz erreicht, die sie erreichen wollte? Hat Emilia aus ihren 5.000 aktiven Nutzern 5% zahlende Nutzer generiert? Und hat Torben seine Userzahlen verdoppelt? Das waren nämlich die Ziele, die sich unsere 3 Gründer gesetzt haben vor 6 Monaten. Eine kleine Notiz in eigener Sache. Ich überlege gerade, ob und wie Hear Us Grow in 2024 weitergeht. Das Schwierigste ist es für mich, Gründer, Persönlichkeiten zu finden, die Lust haben, so offen und ehrlich über ihre Startups zu reden, wie das unsere 3 Gründer hier dieser 4. Staffel machen. Wenn du mitmachen willst bei einer möglichen 5. Staffel oder du jemanden kennst, der mitmachen muss, dann schreib mir eine E-Mail an alexander@digitaleoptimisten.de. Ein paar Bewerbungen haben wir schon und ich würde gerne das Ganze öffnen für alle Hörer. So, jetzt geht's los mit den Interviews. Es geht los mit Lilith. Lilith baut mit Visual Makers eine Agentur für No-Code. No-Code-Tools, hast du vielleicht schon hier und da mal gehört, ist so ein bisschen the talk of the town, sind ein boomendes Segment, das Geschäftsprozesse ohne Programmierung automatisieren kann. Liliths Pitch geht so.
Mit Visual Makers machen wir dich zum No-Code-Experten. Wir helfen dir dabei, Apps zu entwickeln, Prozesse zu automatisieren und interne Tools zu bauen. Und das ganz ohne Programmierkenntnisse.
Liliths 6 Monate hatten es in sich. Ob sie ihre Ziele von vor 6 Monaten erreicht hat, 500.000 Euro im Umsatz, hören wir rein. Hallo Lilith, welcome back. Letzte Folge Hear Us Grow. Wie geht es dir?
Ja, danke schön. Freue mich hier zu sein und bin tatsächlich heute mit so einem lachenden und mit einem weinenden Auge hier, weil ich finde es total schade, dass es schon vorbei ist und es ist unglaublich viel passiert irgendwie schon wieder im letzten Monat und fand es echt cool, so die Story über die letzten 6 Monate zu teilen.
Das fand ich auch. Ich meine, das Tollste an deiner und eurer Story ist die Tatsache, dass ihr gebootstrapped seid, also kein externes Geld habt. Das hat nochmal einen ganz neuen Flavor reingebracht. Ja, die Art, wie du Entscheidungen triffst, auch Einstellungen, sehr reflektiert. Ne? Und ich will jetzt niemandem unterstellen, der Finanzierung hat, aber wenn man 5 Millionen Seed-Runde bekommen hat, dann kann ich mir vorstellen, dann trifft man Entscheidungen doch ein bisschen einfacher. Und das hat dann zu tollen Gesprächen geführt zwischen uns. Ja. Aber Lilith, die letzte Folge hat geendet mit einem kleinen Cliffhanger vor 4 Wochen. Da hast du nämlich gesagt, gehst nicht nur selber auf das Event der No- und Low-Code-Szene, nämlich in Paris, sondern du nimmst das ganze Team mit, als Goodie, aber vielleicht auch als, um etwas zu erreichen. Und jetzt frage ich mich, eine Frage, die ich mir schon lange stelle, wie misst man eigentlich, ob der Zeiteinsatz, den man da auf so einer Konferenz, ob der eigentlich sich lohnt? Also lohnen sich Konferenzen überhaupt? Und auch im speziellen Fall, hat es sich gelohnt, so großzügig zu sein, das ganze Team mit nach Paris zu nehmen auf das Event?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass man Konferenzen auch sehr falsch machen kann. In dem Fall in Paris sind die Kriterien ziemlich anders gewesen, als das sonst bei mir der Fall ist bei Konferenzen. Also sonst bei Konferenzen gucken wir halt, okay, wie viele Leads haben wir dadurch gewonnen. Entweder haben wir einen konkreten Call to Action, wo Leute sich quasi mit ihrer E-Mail-Adresse eintragen können, oder je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, oder auch im Nachhinein kommen auch manchmal Leute auf uns zu, das kann auch ein Jahr später sein, nach so einer Konferenz, die dann zum Beispiel einen großen Agenturauftrag oder sowas bei uns buchen oder ein großes Academy-Paket oder so. Und in dem Fall in Paris war das jetzt aber anders, weil Paris, da ging es für uns nicht darum, neue Leads zu bekommen oder Kunden zu gewinnen, sondern dadurch, dass in Paris eigentlich die Zielgruppe, also oder beim No-Code Summit die Zielgruppe Agenturen, No-Code-Builder und weniger Konzerne, Unternehmen und so waren, da ging es da eher darum, neben dem, wir haben einen coolen Teamausflug und so, ging es vor allem auch darum, die Beziehungen zu den Tool-Anbietern herzustellen. Wir haben ja gewisse Tools, mit denen wir, also die in unserem Tool-Stack fest verankert sind, nehmen hier und da mal ein neues dazu, aber es ist extrem wichtig, eine sehr gute Beziehung zu denen aufzubauen. Und dafür war Paris jetzt da. Das heißt, ich war jetzt gar nicht, also auf den Online-Konferenzen bin ich meistens das Gesicht nach außen, ne? Die Leute kennen mich, wenn sie an Visual Makers denken. Und in dem Fall war es jetzt viel wichtiger, dass unsere Jungs und Mädels aus dem Team mit den Tool-Anbietern sprechen und die Bindung aufbauen, damit die den direkten Draht haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Das heißt, ihr habt bald neue Tools, die ihr einsetzt oder noch bessere Konditionen oder?
Nee, es geht auch darum, dass, also für die Tool-Anbieter sind wir zum Beispiel als Agentur auch super wichtig, um denen erzählen zu können, hey, das und das sind die Probleme, die wir haben mit dem Tool, das und das muss verbessert werden. Also wir sind ein sehr, dadurch, dass wir die Power-User sind, können wir denen sehr, sehr gutes Feedback zur Produktentwicklung geben. Und gleichzeitig kriegen wir von denen quasi als erstes gesagt, so hey, was sind die neuen Features, auf was können wir setzen? Und so ein bisschen da vorab schon sehen, in welche Richtung es geht. Das heißt, es kann auch manchmal bessere Konditionen sein. Das kann aber auch ein zusätzlicher Lead-Kanal sein. Ne? Also wenn Tool-Anbieter Anfragen bekommen, die dann an uns weiterleiten, wenn wir der Ansprechpartner für die jeweilige Region sind.
Verstehe, alright. Sag mal, Lilith, das große Thema dieser Folge ist ja, und das Privileg, was wir in der Folge haben, ist, dass wir auf die letzten 6 Monate zurückblicken können. Und das ist ja wie so eine kleine Zeitkapsel, die wir jetzt haben. Da können wir immer zurück, Mensch, wie war eigentlich die Lilith im Juni 2023, als wir begonnen haben? Was waren eigentlich deine Ziele? Und jetzt wissen wir halt im November 2023, was ist draus geworden und was nicht. Vielleicht eine Frage, um es zu eröffnen. Wenn du eine Botschaft senden, auf magische Art und Weise senden könntest an die Lilith vom Juni 2023, als wir die erste Folge veröffentlicht haben. Welche Botschaft würdest du an Lilith senden?
Das ist eine gute Frage. Vor allem eine, die ich auch dann verstehen würde.
Leute sagen,
würde.
Das ist immer eine gute Frage, wenn sie Zeit brauchen, um sie zu beantworten. Und deshalb rede ich jetzt mal ein bisschen, während du eine smarte Antwort dir überlegen kannst. Das ist keine einfache Frage.
Ich kann euch das auch mitnehmen, kurz auf meinen Gedankengang, den ich gerade habe. Also das Erste, was mir eingefallen ist, war zu sagen, keep it simple. Das würde ich aber nicht verstehen vor 6 Monaten. Sondern ich glaube eher ein konzentrier dich auf das, was funktioniert. So, geh wirklich ganz genau in die Themen rein und lauf nicht der nächsten Idee hinterher. Weil ich glaube, eine Sache, die ich in den letzten 6 Monaten gelernt habe, ist, dass ich wahnsinnig gut darin bin, sehr viele Baustellen aufzumachen. Also ich bin sehr schnell begeistert und so und bin aber nicht besonders gut darin, die wieder zuzumachen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist nicht mein Job, die wieder zuzumachen, sondern ich bin die quasi nach außen geht, die den Sales macht, die Leute begeistert von der Sache, die sich No-Code nennt. Und dadurch entstehen natürlich super viele Ideen. Und die auch auszuprobieren, was wir auch gemacht haben, ne, zum Beispiel mit dem Bootcamp und dann aber auch wirklich kritisch hinterfragt haben von, okay, ist das jetzt das eine Ding oder nicht? Und dann noch mehr drauf zu gehen von, okay, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen? Und ist das Timing richtig? So wie schnell kriegen wir auch Leute davon begeistert und wie greifbar ist das, was wir da machen? Und was ich damals nicht so verstanden habe, ist, dass es ganz viel darum geht, gerade als Bootstrap-Startup, sich Freiräume zu erarbeiten. Also dass man sich auf die Sachen konzentriert, die funktionieren. Und in unserem Fall ist das zum Beispiel Agentur. Und wir haben uns ja sehr lange gegen Agentur gewehrt. So, wir sind nicht nur eine Agentur. Sind wir auch nicht nur, absolut nicht. Aber das ist das, was gerade funktioniert, was als Geschäftsmodell jetzt gerade für uns funktioniert und was uns den Freiraum gibt, unglaublich viel drumherum zu bauen. Zum Beispiel investieren wir jetzt gerade echt viel Zeit in unseren YouTube-Kanal, machen da mehr, wir gehen mehr auf Reichweite. Und das eröffnet uns ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und da wirklich Step by Step zu gehen und nicht von Anfang an alles machen zu wollen, hilft da, glaube ich, sehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht hätte, ehrlich gesagt, weil dann hätten wir diese Learnings wahrscheinlich auch nicht. Aber ich würde sie beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen.
Das ist ein ganz toller Erkenntnis, Lilith, denn ich glaube, es kann ja auch total befreiend sein, wenn man sich selber sagt, Moment mal, ich verfolge hier eigentlich die Idee von jemand anderem. Ich bin eigentlich wirklich X. Ja? Und in dem Fall ist es das, wo ihr am meisten Wert schaffen könnt. Und wenn das die Agentur ist, dann hat es ja auch was Befreiendes zu sagen, hey, das sind wir jetzt and we embrace it, ja, anstatt immer zu sagen, Agentur, keine Ahnung, vielleicht finden das einige uncool oder vielleicht wollen wir doch lieber Product Guys and Girls sein oder sowas, ja. Ich finde, das ist, kann es wahnsinnig befreiend sein. Und war dann auch die größte Entscheidung, die du in den letzten 6 Monaten treffen musstest, eben euer Angebot zusammenzuschneiden, nehme ich mal an? Oder gab es noch eine andere größte Entscheidung in den letzten 6 Monaten?
Das war eine auf jeden Fall, zu sagen, wir sind jetzt erstmal vor allem vorrangig Agentur. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so die größte Hürde. Und das war ein Prozess. Also ich habe letztens irgendwie erst vor ein paar Wochen angefangen, auf Pitch-Events zu sagen so, hey, wir sind Visual Makers und wir sind die Agentur für No- und Low-Code. Und dann erst zu sagen, wir bieten auch eine Academy an. Unsere Mission ist die Demokratisierung von Tech, weil das ist sie nach wie vor. Das war ein großes Ding. Und da vor allem drauf zu optimieren. Doch, ich glaube, das war tatsächlich das Größte. Und es gab aber tatsächlich noch eine Entscheidung, die jetzt in den letzten paar Wochen sehr akut ist immer noch. Also ich hoffe, wenn diese Folge draußen ist, dann ist es schon durch. Aber wir sind gerade im Prozess, unseren ersten Senior-Mitarbeiter einzustellen. Also jemand, der sehr viel erfahrener ist als wir. Also nicht Senior im Sinne von Alter. Also der passt gut ins Team von der Altersstruktur. Aber der halt einfach sehr viel Erfahrung hat und der wirklich das Team nochmal auf ein neues Level hebeln kann. Und ja, das hat sehr viel Implikationen auf alles andere, wer wir so als Company sind, gehabt. Ach so, oder wo wir hinwollen.
Vielleicht denken ja Leute jetzt gerade, okay, da stellt jetzt einen ein, der ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ein bisschen mehr verdient, ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr Ahnung hat. Aber warum, was hat das für eine Implikation für euch als Company?
Wir haben, als wir angefangen haben, haben wir quasi alle das Gleiche. Oder alle, die bei uns anfangen, verdienen das Gleiche. Also, und wir verdienen alle ungefähr im selben Rahmen. Da sind irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro irgendwie Unterschied. Also wirklich nicht viel. Und das hat bis jetzt auch funktioniert, weil ja alle mit uns gelernt haben. Also alle sind eingestiegen und alle haben wir quasi angelernt. Das heißt, wir konnten sehr mit einem sehr juniorigen Gehalt auch einsteigen. So, wenn da jetzt aber jemand kommt, der schon sehr viel erfahrener ist und gerne bei uns arbeiten möchte und der möchte natürlich ein gewisses Gehalt haben. Und dadurch, dass wir komplett transparent sind, also wir zeigen ja jeden Monat unseren Finanzplan, teilen das mit dem ganzen Team, inklusive wie viel Gehalt jeder verdient.
Oh, die einzelnen also Gehälter werden veröffentlicht?
Ja. Oh, wow. Wir teilen das Arbeitgeberbrutto. Mhm. Also das ist ja nochmal ein bisschen mehr als das Arbeitnehmerbrutto, aber wir sind komplett transparent in allem, was wir tun. Und darüber könnte man auch noch mal eine ganze Folge machen.
Ärgere mich gerade. Das ist ja super spannend. Ja, okay.
Das hätte ich auch schon erzählt, ehrlich gesagt. Aber krass, da habe ich das mal gar nicht erzählt. Das ist essentieller Bestandteil unserer Company. Und da bin ich auch unglaublich stolz drauf, dass wir das so haben. Das kommt aber natürlich, das bringt einerseits eine unglaubliche Freiheit. Und andererseits bringt das aber halt natürlich auch mit, dass wir natürlich alles verargumentieren müssen. Also sollte man auch so, ne? Auch selbst wenn man das nicht transparent teilt. Aber dadurch können wir jetzt nicht einfach sagen, okay, wir stellen den ein und alle anderen bleiben auf demselben Gehalt. Sondern wir mussten uns halt überlegen, okay, was sind denn Gehaltsstrukturen, die wir einführen könnten? Welche Rollen können wir uns irgendwie vorstellen? Was muss diese Rolle mitbringen? Wir wollten nicht einfach sagen, okay, für eine Senior-Rolle musst du 5 Jahre Erfahrung in dem und dem Bereich haben, weil du kannst auch 5 Jahre Erfahrung haben und trotzdem nichts können. Ne? Und halt sagen, okay, was erwarten wir von so einer Rolle? Und da ist jetzt unglaublich viel Zeit reingeflossen. Und das wäre wahrscheinlich passiert auch in 3, 4, 5 Monaten oder so. Aber jetzt, ich bin unglaublich dankbar, dass wir das jetzt gerade, dass es jetzt gerade angestoßen wurde quasi, dadurch, dass eben jemand sich da von außen gemeldet hat und gesagt hat so, ja, hallo, ich fände es eigentlich ganz cool, bei euch zu arbeiten. Und
ja, total spannend. Ja, das ist also wirklich spannend. Also das ist, das kann man ja wirklich kontrovers diskutieren. Ne? Einerseits glaube ich, klar, du schaffst dadurch eine transparente Atmosphäre, aber jetzt natürlich hast du natürlich auch eine ganz andere Spannung auch in der Firma, ne? Wenn dann alle wissen, okay, was jeder verdient und dann verdient jemand mehr, dann muss man wahrscheinlich auch mehr leisten. Das finde ich ganz, ganz spannend. Aber ist ja ein normaler Prozess im Zuge des Wachsens, der Professionalisierung eurer Agentur, ja, dass auch solche Fragen, eigentlich ist das ja eine gute Sache, dass ihr dieses Problem habt, weil das heißt, ihr habt A, die finanziellen Mittel, um jemanden einzustellen, der ein bisschen besser, mehr verdient, und B, ihr habt auch die Zuversicht, dass ihr weiter so wächst, dass ihr diese Person auch auslassen könnt, ja, und da auch den Professionalisierungsweg. Also eigentlich ist es aus der Kategorie ein gutes Problem zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch in der Kommunikation nach innen neue Fragen stellt.
Ja, ich würde es gar nicht unbedingt als Problem bezeichnen, weil definitiv die Kategorie gutes Problem zu haben, aber halt wirklich sehr viel Überlegung von, okay, wie machen wir das? Wie fühlt sich das für uns fair an? Wie kommunizieren wir das? Wie holen wir Stimmungsbilder vom Team ein, dass sich das auch für die fair anfühlt. Und wir haben da tatsächlich jetzt einen Prozess draus gemacht, also dass wir wirklich das Team wirklich Step by Step immer mitgenommen haben und Stimmungsbilder abgefragt haben von so, hey, das und das ist jetzt gerade der Stand und wir überlegen, das und das zu tun. Das geht, also bestimmte Sachen gehen aber zum Beispiel noch nicht. Also das haben wir dann irgendwie erst in 2 Monaten oder sowas geplant. Also wir haben die komplett wirklich mitgenommen und gefragt, so, hey, was ist euer Feedback dazu? Wie ist eure Stimmung dazu? Und das hat auch vom Teamgefühl her unglaublich viel gebracht.
Na, interessant, da könnten wir wirklich noch ganz lange reden. Ich bin sehr gespannt, wie sowas, stell dir mal vor, ihr seid 30 bis 50 Leute, ja, was das dann bedeutet, da fällt es ja sehr allein das schwer, ne, mit Leuten zu sprechen und zu verstehen, wie die eigentlich ticken. Da kann man das nur noch über Umfragen machen und dann wird es schon schwieriger, aber total spannend.
Vielleicht noch eine Sache dazu, die jetzt auch noch ganz spannend war, wie sowas in der Realität dann auch funktioniert, ne? Neben dem, wir teilen sowas auch. Zum Beispiel haben auch unsere Mitarbeiter eine Kreditkarte, eine eigene, und können sich halt quasi ihr Equipment selber zusammenstellen. Und dann hat ein Mitarbeiter letztens Equipment bestellt und das war eine größere Summe, wo ich gesehen habe, okay, das geht jetzt über Amazon, und dachte so, oh Gott, okay, was denn da jetzt passiert? Und hatte direkt so ein, das ist außerhalb meiner Kontrolle. Und es war aber super spannend, weil es war total reasonable, was er da geholt hat, und total sinnvoll für seinen Use Case, weil er öfter irgendwie unterwegs ist und sowas und deshalb eher ein mobiles Setup brauchte. Und auch total im Rahmen. Und die Vorgabe war halt so, hey, nimm das, was für die Company am sinnvollsten ist und womit du am besten arbeiten kannst. So quasi in der Relation. Und dieses Vertrauen zu geben und dann aber auch wirklich zu merken, okay, das ist auch total gut, das wird nicht enttäuscht, irgendwie, das Vertrauen und so. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, weil es kurz so dieser,
klar,
oje, 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 ja, Moment war.
Kann ich vorstellen. Sag mal, Lille, lass uns jetzt mal einen dicken Strich machen unter die letzten 6 Monate und mal ein bisschen auf die Zahlen schauen, ja? Denn ich kann auch unsere Hörer nur einladen, auch nochmal die erste Folge zu hören. Damals mit einem anderen Fokus, muss man sagen, ja? Aber hattet ihr 2 Ziele, die du quantifiziert hast, ja? Und da würde ich natürlich gerne mal mit dir drauf eingehen. Damals hattet ihr 2000 User. Ihr seid immer noch die größte No-Code-Plattform Deutschlands. Das wolltest du verfünffachen. Und das zweite ist ein Umsatzziel. Also lass uns erstmal über die User-Zahlen gehen. Wo seid ihr denn hier ins Ziel gelaufen nach 6 Monaten?
Ja, also wir haben es nicht verfünffacht. Das wären ja 10.000 User gewesen. Ich glaube, wir sind bei 5.000 jetzt tatsächlich.
Verdoppelt.
Genau. Allerdings halt nicht mit dem Fokus von, okay, wir ziehen Leute in die Community. Da haben wir tatsächlich über die ganzen 6 Monate eigentlich keinen großen Fokus drauf gesetzt. Und deshalb, das hat, ich würde eher sagen, nicht funktioniert, weil wir da auch einfach nicht drauf hingearbeitet haben.
Ja klar, aber gut, aber habt ihr das mit Werbung erreicht oder war das jetzt einfach natürliches Wachstum?
Nee, alles organisch.
Oh, wow, nicht schlecht, ziemlich gut. Und das andere war ein Umsatzziel. 500.000 Euro Umsatz wolltet ihr erreichen. Du lachst schon, das scheint geklappt zu haben.
Ja, das erreichen wir ganz knapp.
Ah, okay.
Also, genau. Ja. Aber das erreichen wir tatsächlich, ja.
Alright, das ist doch schön. Lass uns jetzt nach vorne kommen, also vorne gucken. Also jetzt gehen langsam die Lichter aus hier für bei Heroes Grow in dieser Staffel. Aber was passiert für dich und für Visual Makers in den nächsten, sagen wir mal, 6 Monaten? Wie blickst du nach vorne? Angenommen, das wäre unsere erste Folge jetzt von der neuen Staffel. Wie blickst du nach vorne?
Also einerseits wollen wir unseren Agenturbereich professionalisieren. Also da wirklich sehr sinnvoll einerseits sehr individuelle Lösungen anbieten können, aber auch mit gewissen wiederverwendbaren Komponenten arbeiten können, sodass wir wirklich Leuten dabei helfen können, ihre Ideen, egal wie groß oder klein, umsetzen zu können zu einem sehr schnellen und günstigen Preis. Das zählt darauf ein, auf diese Mission Demokratisierung von Tech. Dafür machen wir auch, bauen wir gerade unseren YouTube-Kanal stark aus, also unseren kostenlosen Content, Education-Content, und setzen da ganz, ganz stark auf Reichweite, um uns daraus dann wieder neue Möglichkeiten zu erarbeiten. Und da ist ganz viel Vertrauen in, okay, wir machen die Agentur quasi sehr stabil, was sie jetzt schon zu einem großen Teil ist, aber quasi noch, also weg von diesem Modell Zeit gegen Geld Agentur, und begeistern noch mehr Leute von No-Code, um eben auf dieser Mission zu sein, Democratizing Tech.
Alright, das heißt, ich weiß nicht, ob du schon über Umsatzziele geredet hast, aber ist dann so eine Million, ist das dann eine Zahl, die ihr nächstes Jahr erreichen wollt?
Genau, die Millionen ist auf jeden Fall das Ziel. Also ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, weil wir haben dieses Jahr unseren Umsatz mehr als verdoppelt im Gegensatz zu letztem Jahr. Also letztes Jahr haben wir 150.000 Euro Umsatz gemacht und dieses Jahr sind es die 500.000. Das heißt, eigentlich ist die Million schon zu tief gesetzt als Umsatzziel.
Alright, das sind doch mal große Ziele. Das wäre doch toll. Also da kann ich mir vorstellen, wenn ihr das schafft, dann macht ihr immer eine Flasche auf. Das ist wirklich eine tolle Zahl, 7-stellige Umsatz.
Ja.
Super, Lilith. Also ich kann nur noch mal sagen, ich fand, du warst eine ganz tolle Bereicherung dieser Staffel. Ich fand den Aspekt, dass du dass du gebootstrappst, die Tiefe, wie du über Sachen nachdenkst, das war eine totale Bereicherung. Und ich finde auch, das ist aber auch ein persönliches Interesse von mir, Make.com ist ja auch Sponsor dieser Staffel. Das heißt, ich habe selber ein riesiges Interesse an diesem No-Code, Low-Code-Bereich. Und mich haben die Gespräche mit dir immer schlauer gemacht. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche dir natürlich sehr viel Erfolg in der Zukunft.
Vielen, vielen Dank auch dir für die Möglichkeit. Es war echt immer schön, jeden Monat nochmal reflektieren zu können über das, was letzten Monat passiert ist und auch zu sehen, wie viel sich dann jetzt in einem halben Jahr verändert hat, was man ja dann trotzdem oft nicht auf dem Schirm hat, wie viel dann tatsächlich passiert ist. Deshalb ganz herzlichen Dank auch dir. Ich hatte sehr viel Spaß in den letzten 6 Monaten.
Super. Mehr kann ich mir nicht hoffen, mehr kann ich mir nicht wünschen. Von daher mach's gut und wir bleiben in Kontakt. Ciao, Lilith.
Ciao.
Gleich geht's weiter mit der Folge. Jetzt erzähle ich dir erstmal eine kurze Geschichte. Ich habe wie du wahrscheinlich nie genug Zeit. Job, Kinder, Freunde, Sport und digitale Optimisten. Manchmal ist es einfach ein bisschen viel. Als einmal besonders viel los war, habe ich mir eine Frage gestellt, nämlich, was muss eigentlich passieren, damit ich doppelt so viele Podcast-Folgen veröffentlichen kann? Mein Gehirn hat erstmal gesagt, das geht nicht, aber dann hat es angefangen, über die neue Herausforderung nachzudenken. Wie kann ich die Terminkoordination mit den Gästen besser machen? Wie kann ich Social-Media-Posts automatisch schreiben und so weiter? Und dann habe ich angefangen, jeden Prozessschritt, den es braucht, eine Podcast-Folge zu produzieren, zu automatisieren. Und das habe ich nicht irgendwie gemacht, sondern mit Make.com, dem Sponsor von Heroes Grow. Wenn ich jetzt einen Haken in meiner Airtable-Datenbank setze, dass die Folge fertig ist, dann baue ich mit Make automatisch die Social-Media-Posts dazu, die dann automatisch gepostet werden. Und das Beste, es funktioniert ohne jede Programmierkenntnisse. Ich kann es ja auch. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Make der Sponsor dieser Folge ist und ich kann dir sehr ans Herz legen, es auszuprobieren. Das machst du auf make.com, make.com. Da kannst du dich kostenlos registrieren und ich verspreche dir, es wird dich umpusten, wie viel mehr du damit machen kannst. Und jetzt zurück zur Folge. So, weiter geht's mit Emilia. Emilia baut mit ihrem Startup ClearNe einen Voice-Bot, der die mentale Gesundheit seiner Nutzer verbessert. Emilia pitcht es so.
ClearNe ist der KI-basierte Coach für mentale Gesundheit, den du auch um 2 Uhr nachts anrufen kannst.
In den letzten Monaten haben sich meine Gespräche mit Emilia oft um eine Frage gedreht. Wie schaffe ich es, den richtigen Preis für ein Produkt zu finden, das früher kostenlos war? Eine ziemlich anspruchsvolle Frage, die, glaube ich, viele Gründerinnen und Gründer haben. Ob sie den Code geknackt hat in diesem Monat, hörst du jetzt. Hallo Emilia, willkommen zurück bei Digital Optimisten.
Hi Alex.
Ich freue mich sehr, dass ich dich wiedersehe. Wir haben jetzt 6 Monate. Heute ist die letzte Folge der 4. Staffel von Heroes Grow und wir beide haben zusammen mit vielen, vielen Hörern haben wir jetzt 6 Monate an deiner Seite verbracht und haben wirklich Ups und Downs gehört, ja, was halt normal ist im Gründerleben. Und deshalb ist meine erste Frage an dich: Was, wenn du jetzt die Bild-Zeitung wärst und du müsstest einen Bericht über dich schreiben, ja, über ClearNe und Emilias Rolle als Gründerin von ClearNe, was wäre die Überschrift von so einem Artikel?
Ja, also gar nicht so leicht, die Frage. Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich habe mir nochmal nachgeschaut, was ich in den ersten Folgen gesagt habe, was ich in den Folgen dazwischen gesagt habe und wo wir heute stehen. Was auch ganz interessant ist, so zu sehen, wo wollte ich eigentlich heute stehen, wo stehe ich jetzt heute, was hat sich verändert und so weiter. Und ich glaube, darauf bezogen würde ich meine Überschrift nehmen als Plans are nothing, planning is everything. Mm. Also klassischer Spruch von: Es ist super wichtig, einen Plan zu haben. Es war super wichtig, dass ich den auch geteilt habe und immer wieder accountable gehalten wurde. Und trotzdem ist der Plan heute natürlich jetzt nicht 100% so aufgegangen, wie wir vor einem halben Jahr dachten. Mhm. Ich würde es aber genau wieder so machen. Ich würde es natürlich genau wieder planen. Und jetzt auch die nächsten 6 Monate dann wieder planen. Aber ich glaube, heute kann ich sagen, die Überschrift heißt, ja, Plans are nothing, planning is everything oder planning is everything, plans are nothing. Entweder oder.
Was waren denn die Bereiche, wo ihr am meisten Fortschritt gemacht habt, vielleicht auch unerwartet? Und was sind die Bereiche, wo du gedacht hättest, da hätte ich gedacht, dass wir ein Stück Tick weiter sind?
Also ich glaube, die Bereiche, wo wir am meisten Fortschritt gemacht haben, sind tatsächlich so auf der Entwicklungsebene, also Produkt- und Technologieentwicklung. Das heißt, da sind wir einfach super schnell vorangekommen, haben super viel ausgetestet. Das Produkt ist deutlich besser geworden. Claire kann besser sprechen. Wir haben viel mehr eigene Modelle, die wir implementiert haben, was wir auch noch nicht damit so dachten. Plötzlich kam ein Need auf. Wir haben das schon auch antizipiert. Aber es wurde priorisiert, sage ich mal so. Und da sind wir total, also da sind wir echt, haben wir richtige gute Meter gemacht. Und das ist auch jetzt das, was ich merke, was immer wichtiger wird, so zur Abgrenzung zu anderen hin etc. Also da, wo jetzt wirklich das Produkt smarter wird. Also das ist super. Was weniger geklappt hat, sind die Product-Market-Fit-Ziele, die wir uns überlegt haben vor einem halben Jahr. Also klar, die Frage ist immer, wie definieren wir ein Product-Market-Fit? Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Aber es geht natürlich einmal ums Produkt selbst. Daran haben wir jetzt ganz viel gearbeitet und dann aber auch um den Markt und also die Go-to-Market-Strategie. Ich würde sagen, da sind wir auf einer Meta-Ebene, haben wir da auch sehr viel Wissen mittlerweile und wir wissen genau, wo es lang geht. An der Umsetzung oder an dem, in der schnellen Iteration dessen sind wir gerade immer noch dran. Das heißt, vor 6 Monaten dachte ich, okay, wir kommerzialisieren das Produkt, hauen Payment drauf und dann geht es einfach durch die Decke. Und jetzt weiß ich, so ganz einfach ist das nicht, sondern wir hauen Payment drauf und dann iterieren und gucken, und wo sind die Conversion Rates am besten, und das Ganze noch mit relativ kleinen Kohortenzahlen, um das genau zu verstehen. Das würde ich sagen, war so eine Sache, die ich nicht so antizipiert habe.
Gäbe es, wenn du jetzt zurückblickst, gäbe es so einen magischen Schalter oder einen magischen Zauberspruch, der irgendwas der irgendwas besser gemacht hätte? Also wenn du jetzt sagst, ach, diese Kommerzialisierung, wenn ich Folgendes schon hätte, folgendes Wissen oder folgende Fähigkeit oder weiß ich nicht, folgenden Methode oder so, dann wäre das alles einfacher gegangen oder musstest du auch durch diesen Prozess gehen? Ja, weil ich meine, klar, man will immer weiter sein, aber es ist ja nicht, dass du dann einfach dastehst, sondern du hast ja auch eine Menge gelernt dabei. Also gibt es so ein Piece of Knowledge, was du dir gerne wie so einer Zeitkapsel so zurückgeschickt hättest, schicken wolltest, was es ein bisschen einfacher gemacht hätte?
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite zu einem gewissen Grad mussten wir da durchgehen, aber wir hätten uns es schon ein bisschen einfacher machen können. Also ich glaube, noch mehr auf unsere Intuition hören können in den ersten Schritten und jetzt nicht große Veränderungen machen, die dann sehr viel Zeit kosten und die uns verlangsamen. Ich glaube, so Pieces of Advice, ich habe in der Zwischenzeit, haben wir natürlich auch viel mit anderen Gründern gesprochen, die deutlich weiter sind als wir. Ein Insight, der sehr hilfreich war, war, dass ein Gründer von einem sehr erfolgreichen Startup gesagt hat, also B2C-Startup auch, gesagt hat, ihr müsst verstehen, was ist eure Retention-Metrik und die immer weiter ausbauen. Also es war so, okay, fast too good to be true, weil wir haben diese Metrik. Wir wissen ganz genau, was Retention bei uns hat. Wir haben nur gedacht, so, okay, es ist fast zu leicht, die jetzt weiter auszubauen. Und das wäre, glaube ich, sowas gewesen, was einfach, was ich früher auch schon hätte hören können.
Erklär mal, was für alle,
weil wir jetzt halt.
Jetzt habe ich dich voll aus dem Fluss gerissen, aber vielleicht für alle, die jetzt nicht ganz genau wissen, was meinst du damit, mit Retention-Metrik immer auf die fokussieren? Was ist das bei euch und was meinst du genau damit?
Also Retention-Metrik heißt ja, wie lange, also quasi irgendein Feature, was bestimmt, wie lange User bleiben. Ne? Das kann sein, dass es irgendwie bei einem, ich weiß nicht, Periodentracker ist, einmal im Monat zu fragen, wie sieht es gerade aus? Oder dass du weißt, der Kunde kommt jeden Monat wieder und trägt was ein. Oder bei einer anderen App ist es was anderes. Und bei uns sind es zum Beispiel so Dinge wie Fragen, wie es dir geht. Oder also noch ein bisschen anders runtergebrochen auf einzelne Feature. Aber es ist halt super interessant, so zu verstehen, wie leicht ist es, einen User wieder zum Agieren zu bekommen, durch welche Feature. Und da haben wir ein sehr klares Wissen drüber. Und das ist aber natürlich dann interessant, das weiter auszubauen. Keine Ahnung, mir fallen gerade keine anderen Beispiele ein bei wie Spotify und Netflix oder so. Aber
bei Meta oder bei Facebook ist es dann wahrscheinlich die Anzahl an Freunde, die im Freundschaftsanfragen, die man kriegt, Messages. Bei Slack, glaube ich, die Anzahl der Messages, die man hin und her schickt. So was meinst du, ja?
Ja, obwohl das ist noch was anderes, würde ich sagen. Das ist so dieses, wie viel musst du einmal gemacht haben, damit der, also wie viel muss der User einmal gemacht haben? Also keine Ahnung, bei Facebook war es dann, ich weiß, wenn Emilia 10 Freunde rekrutiert, dann bleibt sie auf dem Produkt. Also das ist, würde ich so sagen, so diese magische Schwelle, die du erstmal schaffen musst mit dem User. Aber dann hat Facebook sicherlich eine andere Metrik, wie irgendwelche Nudges zu schicken von jemand hat Geburtstag und du weißt, jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat, öffnen die wieder Facebook und agieren damit weiter. Also wie kannst du dieses Feature dann eigentlich ausbauen? Und dazu so ein Grundverständnis zu haben oder so zu wissen, was ist das für uns selbst? Also ich glaube, das war so ein ganz relevanter Insight. Und ein anderer Insight von einem anderen Gründer, das war auch spannend, von einem B2C-Startup, der hat gesagt, hey, Product-Market-Fit klingt immer so groß. Und am Ende bei denen war es irgendwie ein Feature und eine Veränderung von einem Payment von, keine Ahnung, 3 Euro auf 5 Euro oder von monatlich auf annual. Also relativ kleine Hebel. Und ich glaube, das hat uns nochmal darin bestärkt, halt relativ schnell viele Feature zu testen, anstatt halt zu sagen, wo ist dieses Product Market Fit? Und das fühlt sich so weit weg an. Aber es muss gar nicht weit weg sein, wenn du halt schnell iterierst und verstehst, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Das ist eine schöne Aussage, glaube ich, für viele Gründer, die zuhören. Ja, dass manchmal es auch ein einfacher Kniff sein kann.
Ja.
Okay, dann lass uns doch mal schauen, den Blick auch nach vorne richten. Ja, wir haben jetzt 6 Monate gesprochen. Wir haben viel über Kommerzialisierung gesprochen, also wie man eigentlich Geld verlangt für etwas, was man vorher gratis gemacht hat und wie ihr da iteriert und so weiter. Was passiert in den nächsten 6 Monaten? Auch fangen wir doch mal auf der Teamseite an. Also damals, als wir vor 6 Monaten gesprochen haben, wart ihr 10 Leute, die zumindest fest im Team waren. Ihr hattet noch ein paar Werkstudenten, die das Team ein bisschen größer gemacht haben. Aber wie geht das denn auf der Teamseite weiter?
Ja, es geht natürlich weiter. Also wir bauen natürlich das Team weiter aus. Der Fokus ist tatsächlich gerade bei technischen Rollen, also bei Machine Learning Rollen etc., also das Tech-Team da nochmal ein bisschen zu stärken, aber auch das Produktteam. Wir suchen gerade einen Head of Product, also wenn jemand zuhört und weiß, hey, ich bin ein richtig starker Head of Product, sehr, sehr gerne melden. Wir bauen das Team auch noch, bauen wir das noch weiter aus? Was gibt es noch für Rollen? Ja, also nee, sonst haben wir eigentlich gerade, ja, Interns suchen wir immer, also PraktikantInnen, die uns da unterstützen oder Founders Associate, da bin ich gerade auch in Gesprächen, aber das ist natürlich ongoing, also da kann man sich auch immer gerne bei uns melden. Aber generell würde ich sagen, der Fokus aktuell liegt eher auf Produkt und Tech. Dann so in einem halben Jahr wird das sich schon auch nochmal ein bisschen verändern. Je weiter wir wachsen, je mehr Nutzer wir haben, desto relevanter werden auch so Themen wie Customer Care etc. Aber das können wir aktuell noch ganz gut intern abdecken.
Überrascht mich fast ein bisschen. Ist das Product Team auch für die Kommerzialisierung zuständig oder gibt es da noch ein spezielles Growth Team, was das macht?
Es gibt quasi ein Growth Team, was gerade meine Mitgründerin macht. Mhm. Das ist ja, man sagt ja, auch sowas ist am Anfang immer ganz gut im Founding-Team zu haben. Und Selina hat genau das bei Google vorher gemacht. Und das heißt, sie ist eigentlich bei uns aus dem Produktteam raus in die Kommerzialisierungs- und Growth in den Fokus gegangen und braucht dann natürlich dann auch bald Unterstützung. Aber jetzt in den nächsten Monaten wird das noch gehen. Das heißt, jetzt erstmal suchen wir ein festes Produkt, also feste Person im Produkt. Aber du hast schon recht, also Growth wird auch nicht lange auf sich warten. Okay. Das wird bestimmt auch ein spannendes Thema, da noch weiterzumachen. Ich finde aber schon, dass es auch eingegliedert ist im Produkt. Mhm. Also es ist nicht either or, also es ist halt Growth, aber es ist schon auch Teil von Product Market sozusagen.
Ja, ich frage auch deshalb, weil in der letzten Folge hattest du auch darauf einen Ausblick geworfen, dass du auch auf das Thema Vermarktung noch einmal drauf schaut. Ja, ich glaube, damals, als wir vor 6 Monaten gesprochen haben, da hattet ihr 5000 aktive Nutzer. Und jetzt könnte ja auch nochmal die Frage sein, du hast eben die kleinen Kohorten angesprochen, mit denen ihr testet. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn ihr 50.000 aktive Nutzer habt oder 5.000, dann könnt ihr ja besser AB testen, ja, also verschiedene Gruppen bilden, die dann verschiedene Preisangebote bekommen oder Features bekommen, die sie bezahlen müssen. Das heißt, erzähl nochmal, also wie wollt ihr auch die Non-Paid-Seite, was ist das? Geht das dann in eine neue Phase? Braucht ihr dafür vorher neues Funding oder könnt ihr das noch so bestreiten? Welchen Kanälen würdet ihr das machen? Also wie denkst du so über die aktuelle Anzahl an aktiver Nutzer nach und um die dann auch nach oben zu bringen?
Also der Fokus wird auf jeden Fall darauf sein, auch neue Nutzer zu rekrutieren. Wir haben das jetzt nicht so schnell gemacht, wie wir wollten in den letzten 6 Monaten, weil wir halt gesagt haben, okay, es bringt jetzt nichts irgendwie. Ich sag mal, zum Beispiel ein Payment-Feature können wir mit 50 Leuten testen und kriegen das Gleiche raus, wie wenn wir es mit, übertrieben gesagt, 5000 Leuten testen, außer dass wir halt Geld für Nutzer ausgegeben haben und die im Zweifel verbrannt haben. So. Und das wollten wir nicht und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wachsen ein bisschen langsamer. Jetzt geht es aber in eine Wachstumsphase. Das heißt, wir sind jetzt quasi darin, auch so ein bisschen mehr zu verstehen, den Hebel zu verändern und jetzt nochmal einen Push zu geben. Was heißt das? Performance-Marketing ist natürlich interessant, aber es kommt jetzt auch zum Beispiel viel mehr PR. Also wir werden jetzt auch PR weiter, vor allen Dingen auch so Richtung UK und EU wachsen lassen, haben jetzt eine PR-Expertin, die uns da berät oder also als Freelancerin unterstützt.
Warst du deshalb das ist auch ganz spannend. Im Interview?
Nicht nur deshalb, die sind auch auf, aber ja klar, es hat natürlich perfekt in unsere Strategie gepasst.
Wie war das eigentlich?
Die sind auf uns zugekommen. Das war cool.
Was ist aufregender, ein BBC-Interview oder ein Heroes Grow-Interview mit Digitaloptimisten, sei ehrlich?
Also,
schon
es ist ganz anders.
Nein,
es ist ganz anders.
Ja, aber wie war das?
Nicht aufregender. Also ich würde sagen, aufregender ist zu simpel gesagt, aber ich wusste halt nicht genau, was auf mich zukommt. Also es war natürlich ein sehr fachlich, strenges Interview sozusagen, also sehr scientific, mit Beispielen von Claire da drin. Es war aber sehr freundlich und trotzdem persönlich. Dadurch, dass die auf uns zugekommen sind, war das irgendwie relativ gut für mich. Und ich glaube, da wir halt jetzt so ein paar Inbound-Themen haben aus UK, aber auch aus US, sehen wir halt, okay, jeder möchte irgendwie drüber reden, dann lass uns doch mal ein bisschen Push dahin machen und auch sagen, hey, wir sind auch hier zum Reden. Also ich rede auch gerne drüber, ich komme auch gerne in Podcasts und genau, ist ganz anders natürlich. Wir haben eine ganz andere Vertrauensebene über 6 Monate. Mit ihr habe ich einmal eine halbe Stunde gesprochen und dann eben nicht
mehr. Was ich alles schon rausgeschnitten habe aus unseren Gesprächen, das will kein... Nein, Quatsch.
Ja,
nein,
genau, richtig.
Ja, okay, cool. Okay, und das könnte das auch ein Weg für dich nach vorne sein? Also viele Gründer schaffen es ja, sich zu positionieren für ihr Thema, ja? Also sei es jetzt... also mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber Lawrence Leuchner zum Beispiel von Tier, der auf das Thema, also Umweltverträglichkeit, keine Autos, ja, persönlich auch sehr besetzt, sehr glaubhaft macht, viele andere. Ist das ein Weg für dich nach vorne, also eine persönliche Brand zur Mental Health aufzubauen und dadurch auch hier, oder Verena Pauster mit digitale Bildung, ja, das ist, glaube ich, auch ein Paradebeispiel in Deutschland zumindest. Ist das ein Weg für dich?
Jein, würde ich sagen. Also die Frage ist ja immer, wofür mache ich PR oder wofür macht man PR? Die PR-Strategie kann natürlich sein, eine Personal Brand aufzubauen, da zu sein für vielleicht B2B-Kunden, für Investoren etc. Das ist so die eine Säule. Ich teile manchmal, wenn ich irgendwie Studien sehe etc., aber ich mache das jetzt irgendwie nicht konsistent. Also ich habe natürlich, ich habe totale Themen, da stehe ich auch zu 100% hinter, da rede ich total gerne als Fauna drüber. Wenn ich aber jetzt, also die PR quasi, die wir jetzt nach vorne treiben, die hat aber eher was mit Kommerzialisierung zu tun und das heißt, es geht eher um Kunden, also wie können wir User bekommen und da halt in einem B2C-Spiel. Und das heißt, da stehe gar nicht ich so als Founder im Vordergrund, sondern die, da stehe ich gar nicht als Founder im Vordergrund, sondern da steht eigentlich die Company im Vordergrund. Mhm. Und auch jetzt nicht auf so einer, ich sag mal, hochtechnischen Ebene, wie ich da eigentlich vielleicht privat drüber reden würde, sondern eher gesellschaftlich gut verdaulich, was machen wir eigentlich und wieso. Das heißt, es ist ein bisschen ein anderer Fokus, den wir gerade haben, was aber auch spannend ist und was am Ende für ein B2C-Kommerzialisierungsspiel halt super wichtig ist.
Ja, verstehe. Okay, auch sehr interessant. Ja, dann lass mich dich noch fragen, wie war denn das für dich jetzt 6 Monate lang, Auskunft zu geben, wie es läuft? Ja, also wir haben ja mehrere tausend Hörer, ja, das heißt ja auch immer ein kleines Stadion voll mit Leuten, die das hören. Das ist ja auch immer noch, auch wenn es die 4. Staffel ist, auch für mich ein Experiment. Gab es Feedback, gutes, negatives? Hast du irgendwie das irgendwie genutzt für dich? Was war das für dich? Vielleicht kannst du noch mal so ein, für, interessiert jetzt, ist eher eine Frage für mich jetzt, ja, aber du, ich muss sie dir stellen. Wie war es für dich?
Also mega spannend, ich fand es wie so ein kleines, ja, also Selbstexperiment ist jetzt zu hoch, also zu plakativ irgendwie gesagt, aber ich fand es halt super spannend, weil ich jeden Monat jemanden hatte, der mich accountable hält, irgendwie dich oder unser Gespräch und schon manchmal dachte so, okay, was ist diesen Monat passiert, was kann ich erzählen und das war irgendwie spannend, also so auch die Themen jetzt selbst wieder immer wieder zu hören. Also natürlich habe ich schon mal Podcasts gemacht, aber nicht in so einer regelmäßigen Frequenz, dass ich wirklich sagen kann, was war eigentlich im August zum Beispiel nochmal bei uns Thema oder Prio oder was waren meine Gedanken, wieso habe ich mich damals dafür entschieden? Und das fand ich super spannend, auch wenn ich mich vorbereitet habe oder mal Notizen durchgelesen habe, habe ich gedacht, ach krass, dass ich das letzten Monat gesagt habe. Ich habe ja jetzt schon einen anderen Wissensstand, einen Monat später. Und kann meine Meinung wieder weiterentwickeln. Und das ist eigentlich total schön zu sehen, auch sowas passiert. Das Feedback war total positiv. Also ich glaube, da gibt es immer Folgen, die mehr Feedback reinbringen als andere oder wo ich dann zum Beispiel bei der Investorenfolge habe ich viel von Investoren und anderen Gründern gehört, die so auf meinem Level waren und einfach gesagt haben, okay, spannend. Also ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Zielgruppen, auch innerhalb der Zielgruppe, die sich das nochmal anhören. Also das finde ich schön. Ich freue mich natürlich zu hören, dass es Personen bewegt oder inspiriert also hoffe, dass das so war, glaube schon, aber ich habe jetzt nicht, ich habe eher Feedback vom Bekanntenkreis bekommen, würde ich sagen, oder Bekanntenfreundes, LinkedIn-Kreis, MitarbeiterInnen und jetzt wenig, ich sag mal, jemanden außerhalb meines Netzwerks, der jetzt proaktiv mir geschrieben hat. Obwohl, doch ein paar tatsächlich auf LinkedIn. Doch, stimmt gar nicht. Ja, ein paar haben mir tatsächlich geschrieben und gesagt, hey, ich habe den Podcast gehört. Also es ist irgendwie cool zu sehen. Es ist spannend, weil am Ende des Tages erzähle ich ja einfach unsere Journey. Ich weiß nicht, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch. Es sind einfach ungefilterte Learnings und ich werde jeden Monat schlauer und das finde ich irgendwie, das teile ich gerne.
Schön, ja, besser kann man es doch gar nicht sagen. Also Emilia-mäßig ist fast schon schade, aber dann trennen sich jetzt zumindest hier im Podcast unsere Wege, ja, den wir dich 6 Monate begleitet haben. Ich kann nur sagen, ich fand, du warst ein ganz, ganz toller Gast. Du hast sehr offen erzählt, die letzte Folge, für alle, die es nicht gehört haben, hast auch sehr offen erzählt, ja, wie es ist mit Investoren, was da was gut ist, was manchmal schwierig ist. Von daher kann ich mich nur echt bedanken für deine Offenheit und ich bin sehr gespannt. Zumindest trinken wir bald einen Kaffee in Berlin, dann setzen wir das sofort. Aber jetzt hier im Podcast sage ich erstmal vielen Dank und viel Erfolg, ja, für deine Reise.
Ja, danke Alex, hat Spaß gemacht.
Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de/quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben, und klaust eine Idee. Das war die Werbung, zurück zur Folge.
Weiter geht's mit Torben. Torben und sein Startup Rose sind etwas ganz Besonderes, denn in der zweiten Folge von Heroes Grow hat er sein Wachstumsziel schon erreicht. Was war passiert? Er ist total viral gegangen mit einem neuen Feature, einem AI-Analyst in seinem Excel-Konkurrenten Rose. Torben pitcht Rose so.
Wir können Excel und Google Sheets mit dem Spreadsheet der Zukunft.
Jetzt gucken wir zusammen zurück auf die letzten 6 Monate. Auf geht's ins Gespräch. Torben, willkommen zurück zur letzten Aufnahme hier bei Heroes Grow. Wie geht's dir?
Danke, Alex. Ja, mir geht's gut. Und dir?
Mir geht es auch gut, weil, warum geht es mir gut? Weil ich mit dir rede und du hast mir an der allerersten Folge von unserer Aufnahme, damals im Juni, 2023, hast du mir gesagt, hey Alex, wir haben gerade 50.000 User mit unserem, mit deinem Startup Rose. Wenn wir es schaffen, 100.000 User bis zum Ende des Jahres zu bekommen oder bis zum Ende dieser Staffel sogar, dann bin ich ein glücklicher Mann. Das hast du aber schon in der zweiten Folge unserer Aufnahme erreicht, ja? Und jetzt frage ich mich natürlich, wo seid ihr gelandet?
Ja, das stimmt, das habe ich damals gesagt. Wir sind jetzt tatsächlich bei 500.000 Nutzern.
10x.
Also unsere Nutzerbasis hat sich verzehnfacht.
Der Traum jedes
Gründers. Seitdem wir angefangen haben zu sprechen, was natürlich super ist für uns. Und das war wirklich so nicht vorherzusehen, oder wir haben es zumindest nicht vorhergesehen, als wir im Juni angefangen haben, miteinander zu sprechen. Und 2 Dinge, die wir auf den Markt gebracht haben, haben also unsere Wachstumskurve komplett verändert. Das eine war dieser AI-Analyst, dieses AI-Feature, das deine Daten, die in deiner Tabelle stehen, analysiert, ohne dass du überhaupt eine Frage gestellt hast und dir dann schon Antworten gibt. Das zweite war unsere Loginless, also unser Produkt Loginless zu machen. Das heißt, wenn du auf rose.com gehst, auf unsere Webseite, dann siehst du keine normale Marketing-Homepage mehr, sondern direkt unser Produkt und kannst direkt anfangen, es zu nutzen, ohne dass wir von dir ein Sign-up verlangen. Den kannst du natürlich später machen, um dann deine Spreadsheets irgendwie zu sichern und sicher zu behalten und zu teilen mit anderen. Und diese 2 Dinge haben also wirklich für enorm mehr Nutzer gesorgt. Und ja, ich bin froh, dass ich mich da revidieren muss. Und jetzt haben wir nicht 2x, sondern 10x gemacht.
Mhm. Ja. Das ist echt Wahnsinn, ja. Und ich weiß noch, wie du es mir erzählt hast nach der ersten Folge. Und ihr habt sogar was gepostet auf LinkedIn, nämlich euer Userwachstum. Und wirklich genau in dem Moment, wo wir die erste Aufnahme gemacht haben, das war der Moment, wo es raketenhaft nach oben ging. Und jetzt eine Frage. Stell mal vor, du würdest jetzt eine Bildüberschrift wählen über die letzten 6 Monate. Ja, also vielleicht irgendeine catchy Headline, die das alles zusammenfasst. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt plötzlich 10-mal mehr User habt, dann braucht ihr natürlich auch viel mehr Customer Support, viel mehr Edge Cases, viel mehr Feature Requests, ja, oder weiß ich nicht, viel mehr auch, ihr müsst ja auch auf eurem Backend skalieren. Also wie würdest du diese letzten 6 Monate Hyperwachstum auf der User-Seite, welche Bildüberschrift würdest du der geben?
Also ich bin jetzt nicht der beste Copywriter wahrscheinlich.
Bist du ein Bildleser? Hauptsache Bildleser.
Bildleser, ja natürlich, sind wir ja alle. Sind ja, alle. Stimmt. Und ja, also ich meine, Rose verzehnfacht oder Rose geht durch die Decke. Ja.
Stark.
Aber für uns waren das natürlich auch echt Wachstumsschmerzen. Also wir mussten tatsächlich eine Menge anpassen. Und ja, das hat man auch tatsächlich auch in unseren Kosten gemerkt, weil wir in unseren eigenen Softwareverträgen, also so für Customer Service und für Datenbanken und so weiter, mussten wir tatsächlich auch mehr Geld ausgeben.
Ja, klar. Mhm.
Und das musst du halt alles neu verhandeln und anpassen. Ja. Mhm. Und dann musst du natürlich auch automatisieren, weil du nicht gerade deinen Customer Service verzehnfachen willst, sondern den natürlich irgendwie schlank halten möchtest.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Aber versuchen wir es nochmal anders. Das Schöne an diesem Format Heroes Grow finde ich, dass wir so eine kleine Zeitkapsel haben. Ja, das heißt, wenn wir nochmal jemals zurückgehen wollen und sagen, Mensch, wie war das damals im Juni, Mitte 2023, dann können wir uns einfach die Folgen anhören, die wir gemacht haben und dann kriegen wir relativ gut mit, so die größten Entwicklungen. Wenn du dem Torben vom Juni 2023 eine Message senden könntest, ja, zum Beispiel, hey Torben, achte da drauf, ne? Oder Torben, hey, da mehr Zeit drauf verwenden, oder Torben, lass das lieber. Welche Nachricht würdest du dir selbst vor 6 Monaten senden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben also relativ viel gut gemacht in den letzten 6 Monaten. Also sonst wäre es ja nicht zu diesem Nutzerwachstum gekommen. Im Nachhinein hätte ich, glaube ich, gesagt, aktualisiert euer Pricing ein Quartal eher. Mhm. Ja, also das haben wir jetzt gemacht. Darüber haben wir, glaube ich, auch letztes Mal ausgiebig gesprochen. Und jetzt seit einem Monat fast haben wir unser neues Pricing also auf dem Markt. Und ich glaube, da noch eher mit anzufangen, das hätten wir machen sollen.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ja.
Ich meine, es gibt eine Menge Learnings für mich aus den letzten Monaten. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass wir in unserem Free Trial davon in Kommunikation und wie wir das aufgesetzt haben, was hätten verbessern können. Wir hätten, glaube ich, auch als wir dieses Rose Loginless rausgebracht haben, hätten wir direkt mehr nachdenken müssen über das Cold Start Problem, das wir damit auslösen. Also damit ist gemeint, dass Leute einfach ihr Spreadsheet sehen. Und wir haben da schon so ein sehr schlankes Onboarding, also da stehen so 3 Pfeile, wenn man jetzt auf die Webseite geht, die einem den Start erleichtern sollen. Aber da hätten wir, glaube ich, noch etwas mehr investieren sollen und ist etwas, was wir jetzt auch machen, was es den Leuten einfach erleichtert, direkt mit Daten in ihrem Spreadsheet zu starten. Ja? Mhm. Also sei es eine Datei hochzuladen, eine CSV-Datei oder eine Excel-Datei, oder Daten aus einer Integration zu importieren oder einfach mit Dummy-Daten auch zu starten, ja, weil man irgendwie gerade keine CSV-Datei oder sowas zur Hand hat und das mit der Integration irgendwie zu schwierig ist. Ich möchte einfach nur diesen AI-Analyst, von dem irgendwie alle online reden oder was ich auf TikTok oder Instagram gesehen habe, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und dazu möchte ich Dummy-Daten haben oder sowas. Also dieses Kaltstartproblem mit dem leeren Spreadsheet zu beginnen, das ist auf jeden Fall groß. So toll auch unser Erfolg mit den Userzahlen war, aber die dann auch zu aktivieren und denen klarzumachen, was ist an Rose jetzt eigentlich anders oder besser und sowas, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir noch vor uns haben.
Ja. Also ist es nicht interessant, wie man, schau mal, ihr habt da ja wahnsinnig viel Energie reingesteckt und ihr habt ja auch unglaubliche Userzahlen generiert, aber dass man dann in der kleinen, in der dritten, vierten, fünften Ableitung, ne, dann noch kleine Dinge finden auf dem UX-Design, die es dann noch einfacher machen, die dann vielleicht sogar noch mehr, ich finde, das ist ja irgendwo auch faszinierend, weil man ja nie aufhört, ne? Dann wären euch drei andere Sachen aufgefallen, die man noch hätte besser machen können. Aber es ist einfach nur so viel möglich, ja, in der gegebenen Zeit.
Und es ist natürlich so, dass als Startup zumindest Produkt bauen ein iterativer Prozess ist und wir shippen ja auch, was fertig ist. Ja? Und das ist, glaube ich, jetzt bei unseren großen Konkurrenten Microsoft und Google etwas anders. Ja? Die bauen da, glaube ich, etwas kompletter und brauchen dafür natürlich auch deutlich länger, um voranzukommen. Mhm. Aber bei uns ist es so, wenn ein Feature fertig ist, dann bringen wir es raus und schauen, was passiert und iterieren dann und schauen dann, wie wir uns verbessern können und was jetzt eigentlich die nächste Priorität wird. Und dadurch, also auf die Schnelligkeit unseres IT-Teams ist was, auf das ich wirklich stolz bin. Mhm. Ja. Aber dadurch kommt es natürlich dazu, dass du etwas irgendwie stark verbesserst, dir dadurch wieder andere Probleme schaffst und so. Und ich glaube, diese Art von schneller Iteration und schnellem Lernen und die Unsicherheit, die damit einhergeht, das müssen wir irgendwie aushalten. Ja,
ja klar. Und Logo, ja. Sag mal, gibt's denn auch Dinge, die du dir damals sehr schwer vorgestellt hast, die am Ende aber gar nicht so schwierig waren? Also ich mache mal ein Beispiel, ja, denn ihr seid ja auch, euer Produkt existiert ja auch nicht nur für sich, sondern ihr habt ja auch Partnerintegration, ne? Also andere OpenAI, Notion ist jetzt dazugekommen, glaube ich. Also ihr habt ja viele Integrationen, Airtable, glaube ich auch, ne? Und viele andere, mit denen man dann zusammenarbeiten kann und die euer Spreadsheet ja dann zu was Besserem machen, weil ihr halt dann so automatisch, sagen wir mal, die Google Analytics-Zahlen reinziehen könnt, ja, und die dann immer aktualisiert sind. Gab es vielleicht auf der Ebene auch Dinge, die am Ende einfacher geklappt haben, als du sie hier vorgestellt hast?
Also gut, Userwachstum war natürlich einfacher, als wir es uns vorgestellt haben. Und wir haben, glaube ich, sind im Bauen von Integrationen deutlich besser geworden. Ne? Also wir als zwei Beispiele, die du auch gerade genannt hast, OpenAI und Notion, als wir OpenAI am Anfang dieses Jahres als Integration rausgebracht haben, da haben wir gemerkt, okay, da ist ein großes Interesse auch da. Aber wir haben auch gemerkt, dass viele Leute Probleme mit sogenannten Rate Limits hatten, die auf der Seite von OpenAI sind. Ja? Mhm. Rate Limits heißt, wenn ich die Integration in kurzer Zeit sehr viel nutze, bei OpenAI kommt es da auf Tokens pro Sekunde an, oder Tokens pro Minute, dann sperrt mir OpenAI sozusagen für die Minute dann die weitere Nutzung. Ja. Und das ist etwas, womit sehr, sehr viele Nutzer bei uns Probleme hatten, sodass wir jetzt die OpenAI-Integration sozusagen anbieten, ohne dass du deinen eigenen API-Key und ohne dass du überhaupt ein Nutzerkonto bei OpenAI brauchst.
War schon krass, ja, gell? Ihr habt dann das Risiko, gell? Dass da einer, oder ihr könnt das cappen wahrscheinlich, ne? Dann.
Genau, aber wir managen sozusagen dieses ganze Rate-Limiting-Thema und diese ganzen Token-Problematik managen wir für dich auf unserer Seite, sodass du jetzt, also was die Leute damit machen, ist, die generieren zum Beispiel Content, sagen wir mal, basierend auf irgendwelchen Inputs, die im Spreadsheet stehen, Antworten auf Kundenreviews geben oder kurze Sales-E-Mails generieren. Mhm. Oder oder sie klassifizieren, Sentiment Analysis und sowas, ja, basierend auf zum Beispiel wieder Kundenreviews oder
Customer Service Anfragen oder sowas.
Ne? Genau. Mhm. Und das geht jetzt halt innerhalb von Sekunden über Tausende von Zeilen. Ja? Mhm. Also was wirklich eine super Sache geworden ist. Das andere Thema Notion ist etwas, wo wir gemerkt haben, viele unserer Nutzer sind auch Notion-Nutzer. Unser Embed-Feature, also Charts zum Beispiel in einer Notion-Page zu embedden, nutzen sehr viele. Und da haben wir jetzt auch eine Integration gebaut. Das war gar nicht so schwierig für uns, die zu bauen. Und das ist, als wir das jetzt, ich glaube, vor 3 Wochen haben wir die auf den Markt gebracht. Das ist mittlerweile unsere meistgenutzte Integration, also in Nutzerzahlen, weil einfach Notion selbst keine Charts hat nicht so gut ist im Berechnen, aber Notion hat Datenbanken und Leute haben dann ihre OKRs, haben ihre Habit-Tracker, haben ihre IT-Projekte tatsächlich in Notion, in den Datenbanken und wollen die dann eben analysieren und visualisieren. Und das können sie jetzt über uns machen. Und das wird auch super gerne genutzt.
Lass mal kurz auf das Thema Notion doppelklicken. Jetzt ist das ja, arbeitet Notion selber an sowas? Weil das ist ja eine gigantische Funktionserweiterung für die, ja? Also kannst du dir da vorstellen, auch mehr mit denen zu machen und da ein bisschen näher an die ranzurücken?
Also Notion ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr guter Partner für Rose. Ich glaube schon, dass die in einigen Jahren ihre eigenen Charts haben werden. Also das müsste wahrscheinlich, wenn ich jetzt Notion wäre, würde ich das wahrscheinlich bauen. Mhm. Aber das ist natürlich auch für die ein sehr, sehr großes Feature. Und Notion ist ja also eher am ehesten, glaube ich, mit Word vergleichbar, wenn wir jetzt mal wieder in Microsoft Office Welt gehen. Ja. Ja. Notion wird nie ein Excel werden. Ja. Also die haben zwar Datenbanken oder die haben Tabellen, aber die Datenbanken oder Tabellen werden, glaube ich, nie die Rechenleistung bringen können, die ein Spreadsheet bringen kann. Ja. Mhm. In der Visualisierung werden die vielleicht auch schlechter bleiben. Und ich glaube auch, dass sie in Datenintegration nicht all das leisten können, was wir mit unserem Spreadsheet machen können. Und insofern, glaube ich, besteht da schon, also Notion ist natürlich ein um Vielfaches größeres Unternehmen als wir und hat Millionen oder Dutzende von Millionen von Nutzern weltweit. Und grundsätzlich uns diesen Nutzern anzubieten als die Spreadsheet-Alternative, die sie gemeinsam mit Notion gut nutzen können, ist auf jeden Fall was für uns interessant ist.
Vielleicht sogar ein spannender Exit-Kanal irgendwann mal, oder? Ja. Muss jetzt nicht so sagen, aber eigentlich ist das ja super spannend, ja. Das ist irgendwie, da können die sagen, komm, wir snatchen hier Rose und haben dann automatisch so eine super coole virale Funktion sogar mit 500.000 Nutzern. Also so würde ich als Notion CEO denken.
Der spannendste Exit für uns ist natürlich immer unser eigener Börsengang.
Na klar.
Aber klar,
du willst diese Glocke bimmeln am Frankfurter Parfait oder am Nasdaq. Das
absolut,
nimmt dir keiner.
Absolut. Nein, aber wenn man jetzt mal undogmatisch darauf schaut, dann sind natürlich die Unternehmen auf der Welt, die im Produktivitätssoftware-Bereich unterwegs sind und schon eine gewisse Größe erlangt haben und sozusagen die Office-Pakete, Microsoft Office oder Google Workspace angreifen wollen, für uns interessante Partner.
Ja, spannend. Okay, das ist natürlich alles in der Zukunft und das ist vielleicht ein gutes Thema Zukunft, denn wir wollen nicht nur nach hinten gucken, wir wollen auch nach vorne schauen. Lass mich dich mal so fragen, was wäre das Beste, was Rose in den nächsten 6 Monaten passieren könnte?
Also mittlerweile, glaube ich, ist unser Ziel nicht mehr so in Nutzerzahlen formuliert, sondern uns geht es jetzt eben darum, Umsatz aufzubauen. Ja? Und da also schnell auf jetzt Wir haben ja unser Pricing jetzt gerade angepasst, aber da jetzt schnell auf einen siebenstelligen Umsatz zu kommen, ist für uns schon was, was wichtig ist. Ja. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das für uns das wichtige neue Ziel.
Mhm. Gibt es auch Gedanken so in auch, sorry, bitte, mach weiter. Aber ich werfe noch eine Sache rein. Ja. Gibt es auch sowas wie auf die Enterprise sowas zum Beispiel, dass dann irgendwie große Enterprise-Kunden kommen und große Pakete schnüren mit euch?
Ja, darauf sind wir im Moment noch nicht so super gut vorbereitet, muss ich gestehen. Also wenn du auf unsere Pricing-Page guckst, ist da nicht mal irgendwie eine Enterprise-Spalte. Ja? Mhm. Die sollten wir allerdings hinzufügen, denn wir haben jetzt in der Tat vor ungefähr einer Woche unseren ersten Enterprise-Deal verkauft.
Glückwunsch.
Danke. Und das ist natürlich was interessant werden wird. Also werden wir jetzt uns im nächsten Jahr mit Sicherheit Gedanken darüber machen, was sind die Dinge, die wir eben größeren Unternehmen anbieten können, wo eben diese Kombination aus Spreadsheet und unserer Rose API interessant ist. Ja? Mhm. Und ich glaube weiterhin, dass unser Hauptaugenmerk auf dem Bottoms-up liegen wird. Ja? Also eben, dass die Leute über Rose.com und als Free-Nutzer reinkommen und dann zum Beispiel die OpenAI-Integration mehr nutzen wollen oder besonders viele Integrationen nutzen wollen und sowas. Das wird, glaube ich, 80-90% unserer Umsatzsteigerung ausmachen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da durchaus Potenzial ist, auch mit größeren Firmen mehr zu arbeiten in Zukunft, die eben eine besonders leistungsfähige Plattform brauchen und die wir ihnen auch bieten können.
Ja, klar. Ich meine, wenn ich jetzt mal vor 20 Minuten haben wir noch gesagt, ihr wolltet mehr experimentieren. Vielleicht ist es ja, also ich weiß nicht, es ist ja verrückt, dass ihr da schon eine Enterprise Sale gemacht habt, ohne das überhaupt auf der Seite zu haben. Auf jeden Fall ein guter Start, zumindest in diesem Pfad, ja.
Ja.
Na gut, okay. Das heißt, das sind die nächsten 6 Monate für dich und für Rose. So langsam neigt sich unsere gemeinsame Zeit auch dem Ende entgegen, Torben. Ich kann nur sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte es eben schon gesagt, euch bei dieser raketenhaften Reise nach oben auf den Userzahlen zu begleiten, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und schade, dass wir jetzt in einem Monat nicht den nächsten Termin haben. Ja, ja. Müssen wir zusammen Eis essen gehen. Jetzt wird es Winter, vielleicht einen heißen Kakao trinken.
Eine Waffel essen, ja. Nee, das machen wir. Klasse, Torben. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll, danke für deine Offenheit und deine Einblicke, die du da gewährt hast. Ich glaube, ganz viele Hörer haben es sehr geschätzt, wie offen du Sachen geteilt hast, auch das Pricing und Sachen, ne, die du jetzt auch anders betrachtest, in anderem Licht. Und ich glaube, viele Leute können sehr sympathisieren mit deinen Herausforderungen und auch mit dem, was du erreicht hast. Von daher warst du ein ganz toller Teilnehmer von Heroes Grow und ich wünsche dir alles nur das Beste und wir sehen uns bald in Berlin.
Vielen Dank, Alex. Wünsche dir auch.
So, das war das große Staffelfinale von Heroes Grow. Die 4. Staffel ist vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Mir hat es ehrlich gesagt großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass du genauso viel gelernt hast wie ich. Mich erreichst du mit allen Anregungen unter alexander@digitaleroptimisten.de. Also auch, wenn du jemanden kennst oder dich selber für eine mögliche 5. Staffel bewerben möchtest. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen. Es hilft wirklich. Und erzähle einer weiteren Person in dieser Woche, was wir hier mit Heroes Grow und Digitale Optimisten machen. Nächste Woche Montag kommt eine neue reguläre Folge des Podcasts. Ich freue mich bis dahin und bleib optimistisch.